Sukkotan. Kultur, wo unter tut geht.
Flattened them out and then proceeded to put a hole in the middle of each one. I preheated my oven.
Ich liege gemütlich im Bett und schaue mir sinnlos Videos auf Instagram an. Ich stosse auf eine Frau, die gerade erklärt, dass sie selber Cornflakes macht. Ihre Frisur ist zu einer perfekten Durwelle geföhnt und das Kleid, das sie trägt, passt ihr wie angegossen. Irgendwie und irgendwann sieht man von der Seite her, wie ihr Ehemann heimkommt, ihr einen Kuss auf die Backe gibt und dann wieder aus dem Bild verschwindet. Die Frau sagt übersetzt vom Englischen ins Deutsche:
Eine gute Hausfrau macht alles von Hand und hat gekocht, wenn der Mann vom Bügeln heimkommt.
Diese und ähnliche Aussagen sind Teil von Antifeminismus. Der Antifeminismus ist eine politische Bewegung, die sich gegen Feminismus richtet. Mitglieder dieser Bewegung finden, dass die Forderungen der FeministInnen nach Gleichstellung eine Unterdrückung seien für die Männer. Die Bewegung besteht vor allem aus jungen Männern, die behaupten, ihnen würde ihre Männlichkeit weggenommen und dass ihnen von Natur aus eine Führungsrolle in der Gesellschaft zukäme. Es gibt aber auch Frauen, die Antifeministinnen sind, wie zum Beispiel meine Instagram-Cornflakes-Frau vom Anfang.
Also habe ich das richtig verstanden? Antifeminismus ist einfach ein Haufen Leute, die sexistische Sachen sagen und machen?
Nein, Antifeminismus ist nicht bloß Sexismus, sondern ist direkt eine Reaktion auf die feministische Bewegung. Es braucht also immer zuerst eine feministische Bewegung, dass dann als Antwort eine antifeministische Bewegung entstehen kann. Das Ziel des Antifeminismus ist es, feministische Errungenschaften zu verneinen und aktiv zu bekämpfen. Zum Beispiel das Abschaffen der Frauenquoten.
Feminists are fucking walking down the street saying we want the same rights as men. You have more rights than men. There's not a single thing a man can do a woman can't do, but you have a whole bunch of laws in your favor. Yeah. You have more rights than men already.
No matter how many surgeries you have or chemicals you inject, if you're born with male DNA in every cell of your body, you can never become a woman. You're not going to be a woman.
The very fact that women wear leggings tells you that something the female body is meant to attract. And finally, I'm anti-feminist.
Men don't need women. Women need men. All the hard jobs are done by men. Men can be alone. Women can't. Women are social beings. We need attention. And men don't.
Bäh! Genug gehört. Das sind Beispiele von Stimmen, die in der antifeministischen Bewegung weltweit laut werden. Tatsächlich ist der Antifeminismus momentan sehr spürbar in den sozialen Medien. Weltweit erreichen rechte antifeministische Parteien grossen Erfolg, zum Beispiel in den USA, wo die Abtreibungsrechte immer mehr eingeschränkt werden. Aber woher kommt das Ganze? Woher kommen so Ideen wie Leggings sind ein Beweis dafür, dass der weibliche Körper dazu da ist, zu gefallen? Hat es so Argumente schon immer gegeben? Das fragt sich auch eine Gruppe von Studis im Rahmen von einem Seminar, das dieses Jahr an der Uni Bern am Historischen Institut stattgefunden hat. Es trägt den Titel «Geschichte des Antifeminismus». Und das Ziel von dem Seminar war es, die Dynamiken von antifeministischen Widerständen zu analysieren. Wir haben uns im Voraus von dieser Sendung zwei Studentinnen geschnappt, die bei diesem Seminar dabei waren. Mit ihnen reisen wir heute zu den Wurzeln des Antifeminismus. Das Ganze im Rahmen von einem Talk. Wir hören, was antifeministische Bewegungen weltweit gemeinsam haben und was eben nicht, wo das Ganze gestartet hat und wo es vielleicht herführen wird in der Zukunft. Mein Name ist Anne Estermann. Das Gespräch hat meine Redaktionskollegin May Kulowatz geführt.
Get down! Subkutan. Kultur, von der Schulkart.
Talk.
Hallo ihr beiden, schön hat das geklappt und schön seid ihr heute hier. Möchte ich euch einmal kurz vorstellen, dass man wie weiß, wer wann redet.
Ich bin Flo und ich studiere Geschichte.
Ich bin Lea und ich studiere auch Geschichte im Master zu Berner Uni.
Schön seid ihr da. Ihr habt beide kürzlich das Seminar Die Geschichte des Antifeminismus besucht. Genau über das möchten wir heute sprechen. Aber zuallererst mal stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich Antifeminismus?
Ja, das ist ein Teil vom Seminar, die Begriffsdefinition überhaupt zu liefern. Und etwas ist sicher, dass sich immer auf Feminismus bezieht, also dass es eigentlich kein Antifeminismus ohne Feminismus gibt und dass die irgendwie in einer Wechselwirkung stehen, die zwei ja, Bewegungen.
Genau, und vielleicht auch wichtig zu unterscheiden, dass Antifeminismus ist nicht einfach Sexismus oder internalisierter Sexismus, sondern es ist eine politische Bewegung. Und in dieser Bewegung geht es darum, Feminismus anzugreifen und feministische Errungenschaften auch zu bekämpfen.
Also letztlich immer wieder um Sicherung von patriarchalen Privilegien.
Bedeutet das, ist es ein rein männliches Phänomen? Also sind Anhänger des Antifeminismus alles Männer?
Nein, das ist ein Fehlschluss. Es engagieren sich auch viele Frauen. Also es zeigt sich auch historisch über die verschiedenen Phänomene von Antifeminismus, die es gegeben hat. Aber es ist sicher so, dass so die wortführenden Figuren sind dann gleich auch immer wieder Männer gewesen, oder sind gleich auch immer wieder Männer. Aber viel vom Aktivismus, der eigentlich geleistet wurde, ist eben auch von Frauen geleistet worden.
Genau, und das zeigt sich vielleicht auch so in den unterschiedlichen Aktionsformen, die Antifeminismus kann annehmen kann. Also das ist irgendwie eben von überreue Gewalt zu institutionalisierten, ja, wie Gesetz zum Beispiel, oder so die Form von so Intimate Activism, die dann auf sehr so zwischenmenschlicher Beziehung basiert, funktioniert.
Was bedeutet Intimate Activism? Könntet ihr den Begriff kurz erklären?
Also, ich verstehe. Das einerseits bezieht sich das darauf, dass es eigentlich Personen oder vor allem Frauen in einer Sphäre abholt, die eben intim ist. Also das kann irgendwie sein daheim oder in Orten, wo Reproduktionsarbeit geleistet wird. Und gleichzeitig, dass es eben auch intime Themen anspricht. Also dass eigentlich Antifeminismus zu etwas Persönlichem gemacht wird, zu etwas Privatem. Also, ja. Und vielleicht, also wir haben uns noch überlegt, dass ein Beispiel vielleicht von dem kommt, was so heutzutage die Social Media Shooting Stars, wo man so, wie sagt man das, Influencerinnen, wo eigentlich genau Frauen eben auch ihre privaten Sphäre abholen und gleichzeitig von ihrer privaten Sphäre preisgeben und eben Antifeminismus zu etwas Privatem machen. Und es kommt überhaupt nicht politisch daher, sondern so als private Lebensweise eigentlich.
Seit wann gibt es Antifeminismus eigentlich?
Genau, also einerseits ist es sicher so, dass es immer auf, oder eben in dieser Wechselwirkung steht mit Feminismus. Das heisst, immer dort, wo wie ein Kampffeld vom Feminismus ist oder es darum geht, wie die Errungenschaften zu erreichen, finden auch wie die antifeministischen Angriffe darauf statt. Und ja, was wir schon am Anfang gesagt haben, was sicher auch drin spielt, ist, dass es vielleicht festmachen lässt, wenn es als Antifeminismus benannt wird. Und das ist, es gibt eine Frauenrechtlerin und eine deutsche Schriftstellerin, Tilde Thom, die hat Hedwig Thom, genau, die hat 1902 ein Buch geschrieben, «Die Antifeministen», und dort taucht das dann so als analytische Kategorie auf. Also das wäre sicher so ein Moment, wo man könnte sagen, dort kann man den Begriff finden. So.
Genau, und das war schon vielleicht ein feministischer Kampf von ihr, dass sie das so benannt hat und dass sie das explizit als Angriff auf feministische Errungenschaften hat angeschaut. Genau.
Ihr habt euch ja im Seminar auch speziell mit Case Studies, also speziellen Fällen, auseinandergesetzt, auch international. Und welche davon sind euch so besonders im Kopf geblieben und warum?
Also vielleicht zum mal ein Beispiel nennen. Wir haben uns zum Beispiel mit Männerrechtsbewegungen auseinandergesetzt, in den USA vor allem. Und die haben eigentlich angefangen so in den 1960er Jahren. Also dort haben sich zuerst mal Gruppen gebildet, die sich als Männerrechtsbewegungen bezeichnet haben und die eigentlich für eine Reformation des Scheidungsrechts gekämpft, wo eigentlich Männer mehr Recht hat zugeschrieben nach der Scheidung, auch zum Beispiel ihre Kinder dürfen zu sehen und so weiter, oder vielleicht auch weniger Geld an ihre Ex-Frauen müssen zu zahlen. Und das ist eigentlich einhergegangen auch damit, dass dann weiße Männer sehr viele Privilegien haben verloren. Und zwar einerseits wegen der Bürgerrechtsbewegung, dass dann halt auch People of Color irgendwie können Jobs ausüben, die vorher nur innen vorbehalten waren. Und auch, dass viele Frauen auch Lohnarbeit haben müssen leisten aus ökonomischen Zwängen. Und dass sie eigentlich darum eben nicht mehr die Vormachtstellung hatten. Und aus dem, oder dort finde ich, zeigt sich mega schön, dass so Antifeminismus entsteht. Und zwar einfach aus einem Verlust von Privilegien. Und dass sich die dann eigentlich zuerst so als Scheidungsreformatoren haben zusammen. Und dann ist sie aber die Scheidungsrechte auch überarbeitet worden. Und eigentlich haben sie dort dann auch das zugestanden bekommen, was sie wollen. Und dann hat es aber weiterhin gegeben. Es gibt es bis heute. Und also das finde ich ein mega schönes Beispiel, auch wie bis heute eigentlich immer so die wieder die Krise der Männer ausgerufen wird und Männer irgendwie auch eben sich als Opfer inszenieren oder irgendwie als Betroffene von Feminismus plötzlich daherkommen. Und das irgendwie auch recht ernst genommen wird, habe ich das Gefühl. Und eigentlich ist aber echt immer eine Reaktion darauf, ist, dass sie Privilegien verlieren.
Und was sich vielleicht an dem auch zeigt, ist so die Wechselwirkung. Zum Beispiel eben mit, oder was man so auf so einer rhetorischen Ebene vielleicht kann, anschauen kann, dass man dann eben irgendwie redet von irgendwie Männerrechtsbewegung oder so, was sich sicher auch ableitet von eben irgendwie einer Rhetorik von Bürgerrechtsbewegung oder eben irgendwie von einer feministischen Bewegung und dass sich eben ja, irgendwie so als Opfernarrativ daherkommt und eben irgendwie um scheinbar um irgendwie Recht geht, wo verloren oder ja, es geht ja tatsächlich irgendwie, ist es ein Angriff auf Privilegien, aber ja, dass sich das irgendwie versteckt hinter dem Opfernarrativ.
Und das ist sicher spannend, oder in vielen antifeministischen Bewegungen, vor allem in den USA, so nach der Bürgerrechtsbewegung oder so ein Volk vor der Bürgerrechtsbewegung, dass sie sich eben mega dieser Sprache haben bedient. Also es war nicht mehr die Rede gewesen, wie von weißer Vorherrschaft oder von männlicher Vorherrschaft, sondern man hat genau so das Wording übernommen, man hat sich irgendwie als Opfer inszeniert, man hat von Recht plötzlich geredet, eben von Menschenrecht, von Männerrecht und gleich auch in der Abtreibungsbewegung, wo man irgendwie nicht darüber geredet hat, dass man eigentlich das Recht von Frauen auf die körperliche Selbstbestimmung einschränken, sondern davon geredet hat, dass man eigentlich Menschenleben retten will. Genau. Und vielleicht so ältere Beispiele, eben so auch so vor dieser Bürgerrechtsbewegung, oder wo vielleicht noch viel klarer hat dürfen von männlicher Vorherrschaft und so weiter geredet werden, die haben sich dann viel mehr so, sehr viel expliziter eigentlich davon gehandelt, dass man hat wollen, dass die Frauen die Reproduktionsarbeit leisten, auch wenn der Begriff dann nicht existiert hat. Aber zum Beispiel, dass man wollen, Frauen davon abhalten dürfen, an der Uni zu studieren oder dann auch einen wissenschaftlichen Beruf auszuüben, hat man dann genauso argumentiert mit, ja, wenn es Frauen macht, dann können sie dann die Männer nicht machen, weil der sorgt sich niemand mehr um sie, also der kocht niemand mehr für sie oder der kümmert sich niemand mehr um die Familie. Also dort ist es sehr explizit darum gegangen, dass Frauen eigentlich eine bestimmte Art von Arbeit müssen leisten, damit Männer dann eben zum Beispiel Wissenschaftler können sein. Also genau, das hat sich dann eben so im Zug vor Bürgerrechtsbewegungen ist das dann wie plötzlich nicht mehr gegangen, so zu argumentieren. Könnte man sagen, oder?
Ja.
Gibt es etwas, was all diese Bewegungen gemeinsam haben? Also erkennt ihr irgendein Muster anhand von den Beispielen, die ihr jetzt genannt habt?
Also vielleicht könnte man sagen, wie sich durchzieht, sind die Absichten. Also die Absichten, dass männliche Privilegien gesichert werden und dass Frauen keine Selbstbestimmung haben über ihren Körper und über ihre Handlungen und dass sie eigentlich zuständig sind für Reproduktionsarbeit und Familie. Produktion, nein.
Ja, und in dem Innen auch mega, also immer wieder sehr nationalistisch, also dass es halt auch darum geht, eine bestimmte Art von Familie oder eine bestimmte Vorstellung von Familie wie aufrechtzuerhalten und in dem Sinn auch
Volkskörper zu stärken. Ja, genau. Und ja, vielleicht, was sich unterscheidet, ist das immer ganz, ganz unterschiedlich daherkommt, je nachdem, was die Ausgangslage ist. Also irgendwie wenn es irgendwie darum geht, dass Homosexualität in Nigeria verboten ist, dann kommt es dort anders daher, als wenn in den USA Abtreibung bekämpft wird oder wenn in der Schweiz Gendertag an einer Schule verhindert wird. So, das sind dann einfach andere. In dem Sinne ist Antifeminismus so extrem anpassungsfähig. Ja.
Habt ihr dafür ein Beispiel? Also zum Beispiel, wie sich jetzt eine antifeministische Bewegung an einem Ort anders geäußert hat als an einem anderen?
Also ich glaube, es geht auch immer darum, was ist sagbar und was nicht. Oder? Also eben zum Beispiel, wie wir vorhin schon gesagt haben, irgendwie in den Anfangs 20. Jahrhundert hat man vielleicht noch offen können sagen, Frauen dürfen nicht an die Uni, weil sie müssen dafür sorgen, dass jemand zu unseren Kindern schaut. Und das kann man heute einfach nicht mehr sagen. Das geht nicht mehr. Das heisst, man muss irgendwie anders argumentieren. Das heisst, jetzt zum Beispiel in der neueren Form von Antifeminismus, im Antigenderismus, sagt man vielleicht, wenn es darum geht, eben, dass man Gendertag an der Schule durchführen, sagt man vielleicht, man muss unsere Kinder schützen vor einer gewissen Ideologie. Und im Kern geht es immer um das Gleiche, aber die Art, wie man das angeht, ist sehr unterschiedlich, einfach weil man sich nicht mehr gleich darf ausdrücken darf, weil diese Sachen einfach tatsächlich nicht mehr toleriert würden werden.
Ja, obwohl man vielleicht auch sagen kann, dass sich so die Grenzen vom Sagbaren sehr verschieben sind.
Wir machen auch gleich weiter mit einem kurzen Überblick über die Gegenwart und dann möchten wir schauen, ob es vielleicht ein paar Zukunftsprognosen gibt, in welche Richtung sich der Antifeminismus in Zukunft bewegen könnte. Aber zuallererst machen wir hier eine kurze Pause und hören ein bisschen Musik. Bleibt dran, wir sind gleich wieder zurück.
Und die Musik, die wir jetzt spielen, sorgt für eine musikalische Abwechslung und zwar mit Rebel Heart von Arcane und Jerf. Ein Song, wo man einfach muss kurz aufstehen und verlüften und die Emotionen laufen.
Subkutan. Willkommen zurück. Du hörst Subkutan und wir sprechen heute über Antifeminismus. Mir gegenüber sitzen Flo und Lea. Beide studieren Geschichte im Master an der Uni Bern. Im letzten Semester haben sie das Seminar Geschichte des Antifeminismus besucht und heute sind sie hier, um mir auf meine Fragen zu dem Thema Antworten zu geben. Wir haben im ersten Teil bereits darüber gesprochen, was Antifeminismus eigentlich ist und wie er historisch einzuordnen ist. Ihr habt gesagt, Antifeminismus ist so alt wie der Feminismus selbst. Nun stellt sich die Frage, wie äußert sich Antifeminismus heutzutage? Gibt es Unterschiede zu den jetzigen antifeministischen Bewegungen und den früheren? Hat sich etwas verändert?
Also ich habe das Gefühl, dass so eine Antwort aus dem Seminar sicher ist, dass es Antifeminismus schon gibt, aber schon immer gibt. Und
so lange gibt, wie es
Feminismus gibt. Ja. Und dass man vielleicht nicht so, also dass es sehr schwierig ist, wie so zu beurteilen. Auf eine Art würde ich, wir haben ja vorher über das geredet und wir würden glaube schon irgendwie sagen, aus unserem Gefühl heraus, dass es mega präsent ist und auf eine Art zunimmt, aber dass das glaube ich sehr schwierig so zu beurteilen ist. Und ja, dass ich das Gefühl habe, es geht mehr auch um eine Anpassung oder vielleicht so um eine Veränderung. Wie eben zum Beispiel, dass es durch jetzt irgendwie aufstrebende rechte Parteien, die sehr viel Raum bekommen, sicher irgendwie sehr, sehr präsent in den Medien ist. Aber auf eine Art würde ich jetzt nicht sagen, ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, dass es sich um eine Zunahme handelt, sondern dass es einfach um eine Präsenz oder um eine Explizitheit handelt, was sich eben jetzt vielleicht gerade wieder verschiebt oder irgendwie, wo wieder viel mehr möglich ist, zu sagen. So.
Also einerseits kann man sicher sagen, der Feminismus hat viel mehr Plattformen. Also wahrscheinlich geht es in dieser Frage auch um Social Media, nehme ich an. Und dort haben einfach beide Bewegungen viel mehr Plattformen. Und was man aber vielleicht schon kann sagen ist, also ich weiss es auch nicht, aber ich würde jetzt vielleicht schon behaupten, sie haben mehr erreicht in den letzten Jahren mit dem Aufschwung von rechten Parteien. Und, also wir haben zum Beispiel einen Text zu Antigenderismus gelesen von 2020. Und dort wird eigentlich mega oder vor gewarnt von dieser eigentlich auch internationalen Antigenderismusbewegung, die sich auf, eben je nach Ort ganz anders zeigt, aber weil ich überall das gleiche Ziel erreichen will. Und es ist natürlich sehr im Zusammenhang gestanden irgendwie mit dem Umgang mit dem Putin, mit dem Orban, mit dem Trump. Und auch mit Parteien in Europa, also in Deutschland, AfD und so weiter. Und wo jetzt halt einfach die Parteien so viel stärker sind, so viel mehr Zuspruch haben, dass man auch schon sagen kann, so die Angriffe auf Rechte von Frauen und von Queers, die sind aufstrebend und die haben mehr erreicht als vielleicht noch vor ein paar Jahren. So.
Ja.
Das kann man, glaube ich, schon einfach
sagen. Ja.
Was ist eure Zukunftsprognose? Also vermutet ihr, dass antifeministische Bewegungen zunehmen werden? Oder werden sie jetzt wieder leiser? Oder werden sie sich verändern? Was denkt ihr? Wie sieht die Zukunft aus?
Ich kann mir eigentlich sehr, sehr schlecht vorstellen, dass es wird abnehmen. Ich habe das Gefühl, solange irgendwie feministische Kämpfe präsent sind, wird auch Antifeminismus ein Thema bleiben. Und ja, über das haben wir ja auch schon geredet, dass es in dem Nähr auch sehr darum geht, das explizit zu benennen und auch, was jetzt so ein Seminar leistet, irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert und wie es irgendwie sich historisch hat entwickelt und dass ja in dem eben immer auch eine Form von Widerstand liegt. Und ja, dass ich vielleicht das Gefühl habe, das ist vielleicht eine Prognose, die man machen kann, oder was man, wie ich sagen kann, ist, je mehr sich, oder wenn sich Feminismus wird entwickeln, wird sich auch Antifeminismus entwickeln. Und genau, dass es aber in dem auch immer wie Widerstand wird liegen oder dass es immer Widerstandsmöglichkeiten wird geben. So.
Mhm. Und ich würde echt sagen, es ist mega wichtig, das explizit zu benennen und als das wahrzunehmen, was es ist und einfach nicht mehr irgendwie, ich weiss doch auch nicht, vor einer Männerkrise zu reden und Männer zu bemitleiden oder irgendwie Leute ernst zu nehmen, die sagen, sie wollen ungeborene Menschenleben schützen, sondern einfach klar das zu benennen als Angriff auf Recht von verschiedenen Menschen, von zum Teil auch marginalisierten Menschen und das echt nicht mehr zuzulassen, dem einfach keine Plattform zu geben und ja, vielleicht auch an Sachen zu stören, weil man irgendwie dafür einsteht, dass man Recht für sich darf beanspruchen und dass man es einfach nicht toleriert, dass irgendjemand die Rechte angreift. Punkt. Das fände ich echt mega wichtig. Und also, dass es ja auch mega oft Part ist mit rassistischen Angriffen und so weiter, also dass man es vielleicht auch über Antifeminismus hinausdenkt und irgendwie sich vielleicht auch organisiert mit Leuten, die gegen andere Bewegungen ankämpfen. Genau.
Ja, das ist eigentlich so das mit der Intersektionalität von Hass, oder? Also, dass wenn etwas oder wenn ein Angriff auf Recht stattfindet oder auf irgendwie marginalisierte Personen, dann sind es immer mehrere.
Und aber ich fände es zum Beispiel völlig legitim zu sagen, man will nicht, dass ein Marsch für das Leben stattfindet, weil es eben nicht einfach um eine Meinung geht so, oder um eine Befindlichkeit, sondern um einen Angriff.
Ja.
Und dass man den halt nicht tolerieren will.
Ja. Und eben, das, oder weil man ja, wie gesagt, dass so viel Wirkung liegt daran, dass es sich immer als unpolitisch tarnt. Mhm. Und eben, wenn er Begriffe gebraucht werden wie Krise vor Männlichkeit, dass es dann eben so zeigt auf, es geht um eine Emotionalität, die man irgendwie muss ernst nehmen muss, und dass man dort sehr, sehr klar ist und so sagt, dass es eine politische Bewegung ist, wo, wie du sagst,
wo Privilegien
Mit diesen Antworten habt ihr so ein bisschen schon die nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte noch fragen, wie kann man aktiv Widerstand leisten und wie wird Widerstand geleistet? Und so wie ich euch jetzt verstanden habe, würdet ihr sagen, es geht darum, das Phänomen beim Namen zu nennen, immer wieder zu betonen, dass es sich um eine politische Bewegung handelt und auch dem einfach nicht so eine Plattform zu geben. Verstehe ich das richtig?
Ja.
Und vielleicht auch offen dagegen ankämpfen. Ja.
Ja.
Vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch. Schön, wart ihr da.
Get down! Subkutan. Kultur. Wunderschulgott.
Talk.
Das war der Talk von der May Kulawatz zum Thema Antifeminismus. Meine Redaktionskollegin May Kulawatz hat das Gespräch geführt mit Florian Fausch und Lea Siedler.
Apropos.
Wie jede Woche gibt es heute unseren Apropos-Tipp. Der kommt von Anna Christen aus der Buchhandlung Klamauk.
Zum heutigen Thema empfehle ich «Der Feind». Das ist ein Krimi von Christine Brandt. Er spielt in der Stadt Bern im vormals Frauenraum, heute queerfeministischen Raum, passiert ein frauenfindliches Attentat von einem Inzel. Und ich finde, es ist ein Buch, das gerade das Thema an einem wirklich breiten Publikum zugänglich macht. Und das finde ich so spannend.
Das war der Apropos-Tipp von Anna Christen vom Buchladen «Klamaut». Klamauk mit dem Buchtipp «Der Feind». Antifeminismus ist immer ein Zeichen davon, dass Feminismus da ist. Und darum fühlt sich der Dude nebenbei meinem Zug vielleicht unangenehm berührt, dass er breitbeinig da hockt. Ein Zeichen, dass Feminismus wirkt und das Patriarchat effektiv infrage gestellt wird. Ich möchte den Raum an dieser Stelle noch nutzen, um auf ein Projekt mit dem Namen «Resist» hinzuweisen. Das Resist Project ist eine Forschungsgruppe, die untersucht, wie Antifeminismus und Anti-Gender-Bewegungen in Europa zunehmen. Das Projekt sammelt Daten und analysiert sie, spricht mit Betroffenen und unterstützt feministische Initiativen dabei, sich zu vernetzen und zu wehren. Für mehr Infos gehst du auf unsere Rabe-Homepage, Seite rabe.ch/subkutan. Die letzte halbe Stunde haben wir den Fokus auf antifeministische Bewegungen gelegt. Darum wollen wir hier noch auf feministische Erfolge eingehen, die gerade kürzlich erreicht worden sind. Letzte Woche ist in Norwegen zum Beispiel ein neues Sexualstrafrecht verabschiedet worden, das das Ja-heisst-Ja-Prinzip einführt. Künftig gilt Sex nur dann als einvernehmlich, wenn eine ausdrückliche Zustimmung erfolgt ist im Voraus. Oder in Berlin, wo im Mai ein Fahrdienst von Frauen für Frauen eingeführt wurde. In Berlin können Frauen darum jetzt einen weiblichen Fahrdienst bestellen, wo kein Mann am Steuer sitzt. Falls du selber geplant hast und das Bedürfnis hast, dich aktiv zu beteiligen an der feministischen Bewegung, dann gibt es diesen Samstag eine Gelegenheit am feministischen Streik in Bern. Der startet am 2 auf der Schützenmatte. Am 4 geht von dort der Umzug los, quer durch die Stadt. Falls du uns Feedback zu dieser oder einer früheren Sendung hinterlassen willst, kannst du das gerne über subkutan@rabe.ch oder Instagram. Nachhören kannst du unsere Sendungen auf www.rabe.ch oder als Podcast überall dort hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Nächste Woche widmen wir uns einem Kaffee, der sich für Menschen mit Migrationsgeschichte einsetzt. Es geht um Begegnungen, Türen öffnen und vor allem ums Zusammen-Mensch-Sein. An dieser Sendung beteiligt waren Alix Regenas, Maik Kulowatz und ich, Anne Estermann. Verantwortlich war Alix Regenas. Hab einen ganz schönen Nachmittag, vielleicht liegt der Sprung in den Aren an dir, ich werde es auf jeden Fall machen.